Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, 15. Juni, 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr mit dabei seid am ersten Matchday für das DFB-Team bei der EM. Es geht heute gegen den Weltmeister, gegen Frankreich. Und Andreas ist schon ganz aufgeregt.
Ja, zugegebenermaßen. Das ist so. Ich kann es kaum erwarten. In ein paar Stunden geht es los in Richtung Stadion. Und jetzt wird es auch Zeit. Ich bin ja jetzt schon ein paar Tage hier. Wir haben ein paar Tage jetzt auch hinter uns und haben geprobt und so. Und jetzt wird es Zeit für das Spiel. Und für unsere weiteren Themen des heutigen Tages, denn wir haben Stand jetzt die Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wir nehmen uns die Spiele des gestrigen Tages nochmal zur Brust, es gibt eine kleine Kurzanalyse zum Start.
Ja, und wir fragen natürlich, wie sollte Löw gegen den amtierenden Weltmeister spielen lassen?
Und Kimmich steht bald als Wachsfigur in Berlin, aber wo steht er heute Abend auf dem Feld? Auch Thema bei uns.
Eine sehr gute Frage. Außerdem gibt es natürlich wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, den sportlichen Geburtstagskindern und wir erinnern an sportgeschichtliche Highlights am heutigen Tag.
Und wir haben natürlich auch eine Frage des Tages zu klären. Die dreht sich heute selbstverständlich um das alles beherrschende Thema, nämlich diesen ersten Auftritt der DFB-Truppe heute gegen Weltmeister Frankreich. Der Start in diese Hammergruppe F, in der neben Frankreich ja auch noch Portugal wartet. Also schwerer dürfte eigentlich keine andere Gruppe bei der EM sein wie diese.
Ja, das ist zweifelsfrei so. Das ist ein dickes Brett, das gebohrt werden muss. Das kann ein Vorteil fürs DFB-Team sein, gleich richtig gefordert zu sein, nicht erst gegen einen vermeintlich schlechten Gegner ran zu müssen. Aber ist es das wirklich? Ist es ein Vorteil oder ist es ein Nachteil? Zwei Meinungen dazu in 40 Sekunden heute mit Gaststimme einer sehr berühmten. Bela Reti vom ZDF, der kommentiert heute Abend und darf vorlegen. Bela, bitte.
Jetzt geht ja gleich los gegen Frankreich. Wenn man da ein vernünftiges Ergebnis rausholt, sei es ein Unentschieden. Obwohl Benzema ist zurück bei den Franzosen. Das ist natürlich, als ob Mbappé, Griezmann, Giroud noch nicht genügen würden, kommt jetzt noch Benzema dazu. Das wird eine ganz schwierige Angelegenheit. Einige Bayern-Spieler auch im Kader dabei. Hernandez, Pavard, Tolisso. Also, wenn man da nicht verliert, glaube ich, ist der Weg frei. Portugal, ja, nicht mehr so stark, wie es mal war. Ungarn, physisch sehr starke Mannschaft, die sehr schwer zu spielen sein wird. Aber ich glaube, der zweite Platz in der Gruppe ist realistisch und damit ist der Weg dann vorgezeichnet.
Ja, und ich gebe Bela da durchaus recht. Wenn gegen Frankreich was geht, dann kommt wirklich Euphorie auf, die im besten Fall das Team dann durch das Turnier tragen kann. Und zwar im besten Fall natürlich ganz weit. Aber spielen wir das mal im Gegenteil durch. Gesetzt den Fall, es geht heute Abend in die Hose. Ja, was ist denn dann? Gut gespielt und verloren. Ja, das gibt's, aber die Mannschaft würde trotzdem hart angegangen werden. Und sicherlich dann auch zu Recht, aber das könnte dann auch ganz schnell zum Stimmungskiller werden. Deshalb sehe ich das schwierige Programm eher so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt zwar keine Ausreden, wenn man gegen solche Mannschaften spielt. Es muss von Beginn an alles passen. Man muss auch richtig motiviert reingehen. Aber und mir sind solche Spiele als Zuschauer viel lieber als so ein Underdog zum Auftakt. Aber es ist eben auch ein großes Risiko im Fall des Scheiterns.
Ja, da gebe ich euch beiden völlig recht. Ich muss sagen, als ich bei den Proben die Mannschaftsaufstellung der Franzosen vorgetragen habe, habe ich in der Tat, und das passiert mir relativ selten, Gänsehaut bekommen und dachte, oha. Aber gut, das ist sicherlich der stärkste Gegner und das ist ein großer Prüfstein, aber ich find's gut, dass wir gegen ihn spielen und dann haben wir vielleicht auch schon den größten Brocken weg, zumindest was für die Motivation getan. Wenn's schief geht, dann ist es sowieso, dann hängen sowieso wieder die Glocken irgendwie ganz weit unten im wahrsten Sinne. Was denkt ihr denn? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit euren Meinungen an folgende Nummer. An die 0331 298 5028. 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht und beginnt sie mit den Worten Stand jetzt, dann eurem Namen und dann bitte eure Nachricht, was ihr uns sagen wollt. Malte, da habe ich gerade gesagt, da hängen die Glocken ganz tief.
Ja, ich habe auch schon überlegt, was ich dazu sagen könnte, aber es wäre alles nicht jugendfrei und nee, das würde mir jetzt nicht unbedingt
also zu irre gereichen. Ich wollte sowas sagen mit, dann ist der Himmel gar nicht mehr so voller Geigen, so war es eigentlich gemeint, dann ist das Geschrei groß, so, ne? Nur damit man hier jetzt nicht, dass der Jugendschutz uns gleich eine WhatsApp-Sprachnachricht schickt.
Warum nicht, dann meldet sich wenigstens mal einer. Ja, aber was fußballerisch heute Abend passieren muss, und damit kommen wir mal wieder zum Sportlichen, denn wir sind ja eigentlich auch ein Sportpodcast hier. Also was passieren muss, damit es einen guten Start für das DFB-Team wird, damit es klappt, das nehmen wir gleich noch etwas genauer unter die Lupe. Vorher gibt es aber nochmal die Kurzanalyse der Spiele von gestern.
Stand jetzt aktuell.
Na, dann blicken wir doch nochmal zurück auf den gestrigen Tag bei der EM, der eine Überraschung immerhin parat hatte, aber ansonsten ganz schön viel Sand im Getriebe zeigte. Ja, nett, dass Schottland es mal wieder geschafft hat, sich für eine EM-Endrunde zu qualifizieren, aber nett ist nun mal der kleine Bruder von Scheiße und so richtig lange wird man die Schotten daher auch nicht im Turnier sehen. Schade um die enthusiastischen Fans, aber weniger um die Mannschaft. Hüftsteif und unbeholfen, das sind noch nette Vokabeln, mit denen man den Auftritt zu Hause gegen die Tschechen beschreiben könnte. Und die Tschechen, die waren bis auf Schicks zwei Tore, die wirklich sehr, sehr schick waren, allerdings auch gar nicht mal so gut. Enttäuschend auch der erste Auftritt der Polen und die 1-2-Pleite gegen die Slowakei. Eigentor Szczęsny, vorne Probleme an allen Ecken und Enden, getoppt von einem blassen, aber auch kaum eingesetzten und vor allem auch zugestellten Lewandowski. Krychowiak, der nach wiederholtem Foulspiel dann unnötigerweise vom Platz flog. So kann man eben gegen einen engagierten und eiskalt seine Chancen nutzenden Außenseiter eben nichts holen, liebe Polen. Und zum Abschluss gab es dann noch Einbahnstraßenfußball. Schweden rührte Beton an und Spanien machte das Spiel, dominierte Ballbesitz und Chancenverhältnis und dank Morata auch die Fehlschussquote. Pendant Berg stand ihm allerdings in der etwas aktiveren zweiten Hälfte der Schweden in nichts nach. Langweiliges Gekicke am Ende, bei dem sich Spanien mit einem einfalls- und ertragslosen Ballgeschiebe nicht unbedingt den Ruf eines Turnierfavoriten verdienen konnte und Schwedens Defensive und den starken Torhüter Olsen auch nicht bezwingen konnte. Aber das muss bei Spanien ja nichts heißen. 2010, da verloren sie den Start bei der WM gegen die Schweiz, wurden am Ende Weltmeister. Und 2012, da spielten sie gegen Italien zum Start unentschieden, wurden am Ende aber Europameister. Und bei dem Modus 2021 ist ja auch noch alles möglich. Allerdings die Torausbeute schon länger das Manko der Spanier. In den letzten 8 Spielen gab es nur 3 mit mehr als einem Tor und diesmal eben gar keins. Mehr und ausführliche Analysen zur EM bekommt ihr natürlich hier auf meinsportpodcast.de in der Europa-Tor-Tour mit Moritz Knorr, Yannick Meyer und den Experten von 90plus. Abonniert den Podcast im Podcatcher eurer Wahl.
Analyse.
Heute Abend wird es dann also ernst für Stadionsprecher Andreas, aber vor allem für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Der Aufgalopp in die EM lässt sie gleich auf Weltmeister Frankreich treffen. Richtig harter Brocken findet auch unser Trainerexperte Olli Helbig, Inhaber der UEFA-B-Lizenz. Olli, aber ein harter Brocken, der aus deiner Sicht doch lösbar ist.
Ja, naja, klar. Frankreich hat natürlich auf dem Papier einen überragenden Kader. Also, aber wir dürfen und müssen uns nicht unnötig kleiner machen, als wir sind. Also die deutsche Nationalmannschaft hat auch sehr, sehr große Namen im Weltfußball. Ich glaube, wir Deutschen wissen das oft nicht wertzuschätzen. Spieler wie Kroos haben im Ausland ein ganz anderes Standing wie bei uns zum Beispiel. Also ich glaube, wir sind schon auch auf Augenhöhe und man darf eins nicht vergessen. Wichtig ist nicht, was da jetzt für Namen auf dem Platz stehen im Endeffekt, sondern ob die zusammen als Team funktionieren. Und da habe ich bei den Franzosen mehr Bauchschmerzen als beim DFB-Team. Da schaut es wirklich ganz gut aus. Bei den Franzosen gab es immer ein bisschen Querelen und ich bin gespannt, ob die Star-Allüren, die da so teilweise ein bisschen aufkommen und vorhanden sind bei Spielern wie Griezmann oder auch jetzt bei Mbappé zum Beispiel, der Streit auch innerhalb der Mannschaft mit Benzema, inwieweit das den Franzosen am Ende schaden wird. Wir hatten auch bei den letzten Turnieren und auch bei der WM in Brasilien als Mannschaft funktioniert und das wird auch dieses Mal wieder oder auch bei diesem Turnier funktionieren.
Welche Aufstellung würdest du denn dieses Spiel angehen, wenn du Löw wärst?
Ja, meine Aufstellung würde wahrscheinlich ähnlich aussehen wie die bei Jogi Löw jetzt auch zuletzt gegen Lettland. Ich würde es ein bisschen abändern. Also man hat sich ja scheinbar jetzt auch auf die Dreierkette hinten so ein bisschen fokussiert und ja, oder auf die pendelnde Viererkette. Das heißt, dass die beiden Äußeren oder die Außenbahnspieler dann eben auch je nach Bedarf mit hinten auf den Außenbahnen verteidigen. So ähnlich wird es bei mir auch aussehen. Ja, Neuer im Tor ist klar. Meine Dreier-Abwehrkette würde bei mir so aussehen, dass ich Hummels im Zentrum habe, der das Spiel einfach ja, überragend lenkt. Natürlich mit Rüdiger, der eine unfassbare Mentalität hat, auch jetzt eine super Rückrunde bei Chelsea unter Tuchel gespielt hat. So einen braucht auch Benzema als Gegenspieler. Ja, und dann würde ich vielleicht ein bisschen überraschend, aber auf Süle gehen in der Abwehr. Zum einen, weil er eben das Niveau auch ja, gewöhnt ist und Spieler wie Mbappé zum Beispiel jetzt auch aus der Champions League schon sehr, sehr gut kennt. Da hat Ginter für mich noch nicht die Erfahrung gemacht wie Süle, auch wenn Süle jetzt keine überragende Rückrunde gespielt hätte. Aber du brauchst bei Mbappé natürlich auch noch das gewisse Tempo, ja, und die Erfahrung auf diesem Niveau, und die hat für mich Süle. Deswegen würde ich Niklas Süle die Chance geben. Ja, dann hätte ich einen ja, Fünfer, fast Sechser Mittelfeld auf den beiden Außenbahnen, auch vielleicht eine kleine Überraschung mit dabei, also Gosens links. Auf der rechten Außenbahn würde ich mit Serge Gnabry spielen. Dem traue ich durchaus auch Defensivqualitäten zu. Dann auf den beiden Achterpositionen hätte ich Toni Kroos. Du brauchst einfach gegen Frankreich einen, der das Spiel verlagern kann. Gündogan neben ihm, der eine überragende Saison gespielt hat bei Chelsea, auch die gewisse Torgefahr nach vorne liefert. Aber hinter den beiden würde ich mit Kimmich als Sechser spielen, so ein bisschen als Abfangjäger, trotzdem auch mit als Ballverteiler, also das Zentrum relativ dicht gestalten, um einfach auch das Mittelfeld der Franzosen zu beschäftigen, um einen Kanté zu beschäftigen, um einen Pogba zu beschäftigen, der auch bei Frankreich defensiv deutlich besser funktioniert, als er das bei Manchester United tut. Und dann würde ich eigentlich fast als Zehner oder hängende Spitze Thomas Müller nehmen. Dann hat man fast so eine Art Raute, also sehr, sehr kompaktes Zentrum. Und im Sturm, ja, vielleicht die nächste Überraschung, würde ich mit Volland beginnen, der eine ja, richtig gute Saison in Frankreich gespielt hat, da auch ja, in einer sehr, sehr robusten Liga sich durchgesetzt hat. Und ja, ich möchte eigentlich schon ganz gerne vorne auch mit dem gewissen Stoßstürmer, also mit einer klaren Nummer 9 auch agieren dann.
Welcher Spielplan steckt hinter deiner Elf? Welcher Matchplan?
Wie ich schon gesagt habe, wir müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind. Warum sollen wir das Spiel nicht dominieren? Warum sollen wir das Spiel nicht an uns reißen? Wir haben die Spieler dazu, das auch zu tun. Gerade über die Kontrolle im Zentrum, über die Spielverlagerung. Und da haben wir mit Kroos, auch mit Kimmich Spieler, die das auf Weltklasse-Niveau ja, ausführen können, genauso wie Hummels. Deswegen würde ich auf jeden Fall auch die Spielverlagerung immer wieder auch übers Zentrum suchen, über die Sechser oder ja, übers zentrale Mittelfeld, um dann eben auf oder über die Außen zu kommen, dann auch mal die Außenverteidiger der Franzosen ein bisschen locken und dann die Chipbälle eben hinter die Kette bringen, wo dann eben Gosens oder Gnabry durchlaufen können, wo ein Müller reinstechen kann, wo auch ein Volland sich immer wieder aufhält. Defensiv das Zentrum verdichten, die Franzosen im zentralen Mittelfeld einfach auch beschäftigen. Ein Kanté 1 gegen 1 wird ja größtenteils immer der Sieger sein in diesen Duellen. Aber wenn das dann ja ständig und regelmäßig mit 1 gegen 2 oder 1 gegen 3 Situationen zu tun hat, dann kannst du auch den gut aushebeln. Plan wäre natürlich offensiv mutig nach vorne spielen. Ja, so ein bisschen die Kombination aus Leipzig mit dem Steilklatsch, aus Bayern mit Ballbesitz, Fußball. Ja, oder eben auch so eine Art Eintracht Frankfurt Fußball. Einfach mutig und ja aggressiv nach vorne die Franzosen zustellen und die komplette Breite des Platzes auch ja, nutzen. Wirklich mutig nach vorne, frühe Führung und dann vielleicht gucken, dass man dann ja, noch mehr auf die Schnelligkeit und den Konter geht, wenn die Franzosen dann kommen müssen.
Wie ist dein Tipp für das Spiel heute Abend?
Mein Tipp für das Spiel, ja, das ist wirklich eine sehr, sehr enge Nummer. Das ist ein Spiel auf Weltklasse-Niveau, das von Kleinigkeiten abhängen wird, von kleinen Fehlern. Bauchgefühl sagt 2-2 oder 2-1 für Deutschland. Ich bin gespannt, aber ich freue mich drauf und hoffe, dass wir wirklich einen offenen Schlagabtausch auch sehen werden, dass es ein gutes Spiel wird für die EM und dass die Zuschauer dann natürlich oder dass die neutralen Zuschauer auch ja, ihre Freude daran haben, einfach an der Qualität, die da auf dem Platz steht, auf beiden Seiten.
Unser Trainerexperte Olli Helbig zum Spiel der deutschen Mannschaft heute Abend gegen Frankreich. Danke dafür. Und ein natürlich wichtiger Spieler heute Abend dürfte Joshua Kimmich vom FC Bayern werden. Und um den geht es auch später bei uns noch hier im Podcast, allerdings in einer etwas anderen Rolle.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner? Wer sind die Verlierer des Tages? Die sportlichen Geburtstagskinder? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Hier ist sie, die Stand-Jetzt-Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist das Zeichen, dass der Handball-Drittligist HSG Hanau für mehr gesellschaftliche Verantwortung setzt. Der Verein, mein Heimatverein, startet ein langfristiges Demokratieprojekt und wird künftig das Logo Demokratie lebt auf dem Trikot der Spieler präsentieren und damit vor allem jungen Menschen natürlich auch ein Zeichen geben wollen. Er will vor allem junge Menschen ansprechen. Hintergrund ist natürlich das Attentat von Hanau vor etwas mehr als einem Jahr, als 9 Menschen mit Migrationshintergrund starben. Das lähmt die Stadt noch immer. Ein tolles Zeichen. Allerdings würde ich mir wünschen, dass es nicht nur ein Drittligist in einer medial dann doch eher unterrepräsentierten Sportart so ein Zeichen setzt, sondern dass das auch Schule macht und zum Beispiel auch im Fußball sowas gemacht wird. Es ist ein frommer Wunsch, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Immerhin ist durch die HSG Hanau ein Anfang gemacht.
So sieht's aus. Und dieses Beispiel macht hoffentlich Schule. Und unser Flop des Tages ist dagegen die TV-Einschaltquote der EM. Stand jetzt, denn die Einschaltquote, die liegt deutlich hinter der Vorturniere zurück. Die EM-Begeisterung lässt in Deutschland also noch auf sich warten. Keine der bisherigen Übertragungen im Fernsehen kam über die 10-Millionen-Marke rüber. Von den überragenden Zahlen bei der EM 2016 sind ARD und ZDF derzeit noch weit entfernt. Ändert sich aber ja vielleicht heute Abend.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen auch heute wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern und haben uns stellvertretend wieder ein paar besonders sportliche Geburtstagskinder herausgesucht.
Ja, und an manchen kommt man da eben nicht vorbei. Am Titan zum Beispiel, Oliver Kahn, der wird heute 52, hat als Spieler mit dem FC Bayern und der Nationalmannschaft ja fast alles gewonnen und zwar auch noch zigfach bis auf die WM. Nun will er das auch als Vorstandsboss bei den Bayern natürlich machen. Heute Abend ist er bestimmt im Stadion. Weißt du dann, Jens?
Ja, ich weiß zumindest, dass der Finanzvorstand im Stadion ist. Den habe ich nämlich gestern beim Mittagessen zufälligerweise getroffen. Übrigens auch Holger Badstuber, der ja jetzt das Jahr bei VfB Stuttgart 2 abgesessen hat. Und ihm geht's aber prächtig. Er hat ordentlich gegessen, alles ist in Ordnung. Also, wenn der Finanzvorstand da ist, dann wird auch der sportliche Vorstand da sein. Aber der Finanzvorstand sagte, Dresen sagte, wir sind Gast im eigenen Stadion und wir könnten keine Karten besorgen. Und nichts, das ist schon ein komischer Umstand, aber Oliver Kahn wird auf der Tribüne sitzen, da bin ich sicher, und wird er sagen, Eier, Eier, ihr braucht Eier. Ja, die werden wir in der Tat gegen die Franzosen brauchen.
Du bist ja heute in Form, tief hängende Glocken und Eier, Alter.
Entschuldige bitte, ich habe schon einen Kaffee getrunken so früh, vielleicht ist, ja genau.
Also du hattest doch angedroht, du wolltest Bier trinken so früh am Morgen.
Vielleicht war es auch schon das.
Nein. Ja, man kann das mal verwechseln.
Ja, richtig. Nein, es ist Spieltag. Da halten sich echte Sportmoderatoren zurück. Von einem großen Fußballtorwart kommen wir zu einem großen Handballtorwart, zu Iker Romero nämlich. Heute vor 41 Jahren wurde er geboren. Mit dem FC Barcelona gewann Romero 2-mal die Champions League und mit den Füchsen Berlin gewann er 3-mal den DHB-Pokal und den Europapokal. Seinen größten Karriereerfolg feierte Romero 2005 mit der spanischen Nationalmannschaft. Mit der wurde er damals nämlich Weltmeister.
Und von diesem Titel wird Mo Salah wohl in seiner Karriere vergeblich träumen dürfen. Der wird heute 29. Bei der WM 2018 schied er ja mit Ägypten schon in der Vorrunde aus. Aber mit dem FC Liverpool, seinem aktuellen Verein, mit dem hat er ja schon ordentlich abgeräumt. Champions League gewonnen, Premier League gewonnen, also der hatte schon einiges zu feiern und heute feiert er eben 29.
Und natürlich sagen wir herzlichen Glückwunsch auch an alle anderen Geburtstagskinder und wir wünschen uns, dass ihr heute bei fast bundesweit super gutem Wetter eine tolle Feier, ja auch mit einem Blick zum Fernseher haben wird, wenn die deutsche Mannschaft spielt. Happy Birthday, lasst euch schön feiern.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches am 15. Juni? Das erzählen wir euch jetzt.
Am 15. Juni 1954, da wurde die UEFA in Basel gegründet. Die entstand im Anschluss an Gespräche der Verbände aus den Nationen Frankreich, Belgien und Italien und insgesamt 31 Verbände aus Europa, die damals der FIFA angehörten. Von denen waren 25 in Basel anwesend. Also der erste Kongress der UEFA fand dann ein Jahr später in Wien statt und heute, gut, da wird ja eigentlich alles im schweizerischen Nyon entschieden. Und da sitzt ja aktuell auch, ja, da ist der Keller ausgehoben, in dem jetzt die VARs sitzen.
Allerdings ja, da saßen auch meine ganzen Ansprechpartner. Aber jetzt sind sie da und zum Glück ist es dann immer noch, gibt's ja immer noch die Abstandsregeln. Sonst müsste ich heute wirklich im Stadion jedem der UEFA, Kollegen sind's ja in diesem Falle, persönlich gratulieren. Also dann winke ich mal fröhlich in die Runde und sag Happy Birthday UEFA.
Wie heißt das so schön, wenn man irgendwo reinkommt in einen Raum und auf den Tisch klopft? Ich mach mal so.
Ja, ganz genau, ich klopf mal an die Stadionpforte und sag Happy Birthday, ihr Lieben. Im Jahr 2012 übrigens überquerte Nick Wallenda als erster Mensch die Niagara-Fälle. Der US-Amerikaner, das ist ein Hochseilartist, spannte ein Drahtseil über diese wirklich imposanten Wasserfälle. Diese spannte er von der amerikanischen Seite zur kanadischen Seite. Das war waghalsig. Er absolvierte die Strecke von ca. 550 Metern. Der Amerikaner brauchte dafür 25 Minuten für seinen ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Drahtseilakt.
Stand jetzt aktuell.
So kennen wir ihn, entschlossener Blick und mit jeder Faser seines Körpers hochmotiviert, Joshua Kimmich. So stand er auch gestern vor dem Brandenburger Tor. In Berlin werdet ihr jetzt fragen, genau da stand er. Allerdings handelte es sich nicht um den realen Joe Kimmich, der musste sich ja auf das Spiel heute vorbereiten, sondern es war die neue Wachsfigur, die Madame Tussauds in Berlin bekommt. Warum gerade Kimmich, das erklärt Orkide Jalcindak aus der Marketingabteilung von Madame Tussauds, dem Sportinformationsdienst SIT.
Ja, der Joshua Kimmich ist einer der am meisten gewünschten Figuren bei uns in Madame Tussauds Berlin. Und da auch dieses Jahr die EM stattfindet, wird auch dieses Jahr gelauncht und wir freuen uns sehr, dass wir ihn bei uns in Madame Tussauds dauerhaft zu stehen haben werden.
Die Figur sieht aus wie Kimmich, der zu einer Flanke ansetzt, dynamisch, wie man ihn kennt, und sie sieht ihm zum Verwechseln ähnlich. Selbst der charakteristische rote Punkt in seinem Auge wurde korrekt nachgebildet und dafür waren 260 Messungen durchgeführt und 150 Fotos ausgewertet worden. Wie lange hat denn diese Fertigung gedauert?
Grundlegend hat die Produktion 6 Monate gedauert und bei dieser Figur speziell war es sehr herausfordernd, da die Pose auch sehr dynamisch ist, wie man auch hier im Hintergrund sehen kann. Und unser Team in England hat das aber sehr gut gemacht.
Und der Wachskimmich, der wiegt auch mehr als das Original. 150 Kilogramm bringt das Ebenbild auf die Waage. Das Original ist eher ein sportliches, denn ein körperliches Schwergewicht. Und heute Abend, sicher ganz, ganz wichtig, die Frage ist nur, auf welcher Position? Andreas, wo willst du Kimmich denn kicken sehen? Zentral oder rechts?
Also ich finde, man muss ihn da einsetzen, wo er sich auch am wohlsten fühlt, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube, Jogi Löw, ich würde sagen, bitte nimm ihn zentral, da ist er am stärksten. Blöd ist nur, dass Joshua Kimmich so stark ist, dass er quasi überall eingesetzt werden kann. Der würde fast sogar als Stürmer taugen. Ich glaube, er wird ihn rechts außen einsetzen, hoffe aber auf die Mitte. Was sagst du?
Ja, ich glaube auch eher, dass es rechts außen wird, weil wer soll denn da sonst spielen? Also Kimmich ist da schon das beste Paket. Der kann defensiv, der kann aber auch eben offensiv. Und wir haben da ja Alternativen in der deutschen Mannschaft mit Lukas Klostermann oder auch Matthias Ginter, die das hinten rechts durchaus hinkriegen, aber die eben nicht so ein Schienenspieler sind, wie jetzt beispielsweise Gosens auf der linken Seite oder auch Kimmich mit Abstrichen. Der hat natürlich in der Zentrale seine größere Stärke, aber ist eben auch in der Lage, allroundmäßig auf der Seite gut zu spielen. spielen und da sich eben dann auch richtig reinzuhauen und da eben offensiv deutlich mehr Akzente zu setzen, als Klostermann und Ginter das können. Und ich würde sagen, gegen Frankreich, da sollte man ja auch jetzt nicht, das hat auch unser Kollege Olli Helbig ja vorhin schon gesagt, unter Wert verkaufen und zu defensiv auftreten, sondern da sollte man ja schon versuchen, mit breiter Brust dann auch nach vorne zu gehen. Und ich glaube, da ist Kimmich dann auch auf der Seite schon ein guter Mann, obwohl er natürlich auch in der Mitte der Mannschaft gut zu Gesicht stehen könnte. Also eigentlich bräuchte es ja 11 Kimmichs. Gut, vielleicht im
Allerdings,
Tor nicht,
ja. Auch, man muss sagen, auch was die Mentalität angeht, das will ich den anderen gar nicht absprechen, aber da ist Joshua Kimmich schon einer, auch der nach vorn geht, das denkt man gar nicht so von ihm, aber auch was die Mannschaft angeht, der pusht immer wieder und wir können ihn auf beiden Positionen bestens gebrauchen. Ich bin sehr gespannt, was Bundesjogi dann letztlich für eine Entscheidung trifft. Ich weiß sie selbst noch nicht und gestern beim Training hat man auch keine Tendenzen gesehen, also ich bin sehr gespannt.
Aber du hast doch gestern schon bei der Probe dann auch Aufstellung verlesen. Das war noch nicht die richtige, meinst du?
Nein, das war noch nicht die richtige. Nein. Das war ein Dummy. Das war ein Dummy, so wie man jetzt aber mal spekuliert hat. Aber das war nur tatsächlich, um die Dinge abzutesten. Nein, das gibt's erst tatsächlich eine 75 Minuten vor Anpfiff.
Dann müsst ihr euch bis heute Abend gedulden und dann wisst ihr allerdings ganz genau Bescheid.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch die Vorschau auf diesen Sporttag. Wir haben ein paar Tipps für euch, natürlich auch zentrale Themen.
Und außer dem Spiel Frankreich gegen Deutschland gibt es natürlich auch noch das zweite Spiel der Gruppe F, Ungarn gegen Portugal. Also die nächsten Gegner der deutschen Mannschaft. Können wir auch schon mal reingucken.
Außerdem wird gespielt, wir hatten es gestern schon angesprochen, die Copa America, der erste Spieltag, Paraguay gegen Bolivien.
Und Tennis gibt es natürlich auch in Halle und die Bet 1 Open, die werden auch noch ausgetragen. Also es ist ein bisschen was los auf Rasen.
Also das wird spannend und wir freuen uns darauf, heute an diesem für den Fußball zumindest, auch für unseren Fußball zumindest wichtigen Spieltag.
Und über den werden wir dann morgen natürlich auch wieder ein bisschen was erzählen können hier. Bei Stand jetzt, da gibt es dann sicherlich die EM als eins der potenziellen Tagesgesprächsthemen.
Ja, mit bisschen kleinen Augen von mir, aber das sieht ja keiner, weil ich sehr lange im Stadion sein muss, komme spät zurück. Aber das ist dann nun mal so. Wir sind ab 7.07 Uhr wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt gerne eine Bewertung, gibt uns Sterne und hört weiter fleißig mein Sportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Wir verabschieden uns für heute, sagen bis morgen Gruß und Kuss von
Ja, Servus aus Minga, gell? Andreas Wurm hier, ciao.
Und ein freundliches Moin Moin für den Tag, beziehungsweise ein Moin. Zweimal Moin ist ja schon Gespräch, das wollen wir ja nicht. Wir haben ja schon genug gesprochen heute. Heute ist Sendepause hier. Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.